Ja, liebe Geschwister, ich möchte euch alle ganz herzlich grüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Elina zusammen in eurer Mitte sein darf. Zwar bin ich jetzt nur eingesprungen, aber ich freue mich trotzdem sehr, dass ich da sein darf und dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst erleben dürfen. Ich bringe auch ganz herzliche Grüße mit aus der evangelischen Freikirche in Espelkamp. Die Geschwister haben mich beauftragt, ganz herzliche Grüße zu übertragen. Das möchte ich auch gerne tun. Ich bin auch sehr dankbar allen, die jetzt etwas schon zu diesem Gottesdienst beigetragen haben. Es passte alles sehr gut zu dem Predigttext, den wir heute gemeinsam betrachten wollen. Und zwar möchte ich lesen aus der Offenbarung, Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Zu dem Thema Zurück zur ersten Liebe möchte ich den Predigttext lesen aus Offenbarung, Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hasst, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Das ist Gottes Wort. Wo Elina und ich noch in Lörrach lebten und so für uns langsam klar war, dass wir nach Espelkamp ziehen werden, dann war es für mich immer eine ganz besondere Freude, wenn man mal so am Computer saß und mal so gerade nichts getan hat, dann geht man so auf die Seite von Google Maps, den Jüngeren von uns wird das allen was sagen, und da gibt man dann einfach so einen Espelkamp und dann sieht man, wie diese Karte sich bewegt und es zoomt so ran und man sieht auf einmal Espelkamp. Und dann könnte ich jetzt eingeben zum Beispiel FEBG Espelkamp und dann würde die Karte sich noch ein Stück bewegen, zack, und ich würde genau hier das Gemeindehaus sehen. Und dann kann ich sogar noch ein bisschen näher ran scrollen, es noch näher ran zoomen und ich kann hier richtig schön den Parkplatz und das ganze Gebäude und euren schönen Platz hier hinten, den Beachvolleyballplatz, und so kann ich alles gut sehen. Und so kann ich heute, egal wo ich bin, zum Beispiel hier aus Espelkamp, kann ich von einem Freund, der in einer Gemeinde irgendwo in der Schweiz ist, kann ich seinen Schweizer Gemeindenamen eingeben und zack, führt Google Maps mich sofort dahin im Internet und ich kann die Gemeinde von oben wunderbar sehen. Das Problem bei der ganzen Sache ist, selbst wenn ich die FEBG Espelkamp dort schön eingebe und dieses Gebäude alles so wunderbar sehe, das Problem dabei ist, dass ich die Gemeinde nicht sehen kann. Ich kann euer Haus sehen, ich kann euer Dach sehen, euer Grundstück sehen, aber ich kann euch nicht sehen. Ich kann die Gemeinde, die FEBG Espelkamp, die Gemeinde nicht sehen. Ich weiß nicht, wer hier in dieser Gemeinde ist. Ich weiß nicht, was sich hier in dieser Gemeinde so macht. Ich weiß nicht, wie es jeden Einzelnen in dieser Gemeinde gerade jetzt geht. Das kann mir selbst die modernste Technologie nicht zeigen. Und wir haben es hier heute mit jemandem aber zu tun, der nicht einfach nur aufs Dach drauf schaut, der nicht einfach nur den Parkplatz sich anschaut, ja, der nicht mal einfach hier einen Blick hineinwerfen kann, so wie ich es jetzt genießen kann, sondern nein, der ganz genau diese Gemeinde kennt und der jeden Einzelnen ganz genau kennt und nicht nur einfach kennt durch Anschauung, sondern kennt durch ein Hineinsehen in das Innere des Herzens. Und so kann derjenige, mit dem wir es heute hier zu tun haben, ein verlässliches Urteil, eine verlässliche und eine wirklich wahrhaftige Aussage über eure und über unsere Gemeinde treffen und über unser ganz persönliches Leben treffen. Wir haben es hier zu tun mit einem Sendschreiben und wir finden 7 Sendschreiben in dieser Offenbarung, und zwar in Offenbarung Kapitel 2 und Kapitel 3. Und diese Sendschreiben sind Schreiben, die an ganz spezielle Gemeinden gerichtet sind. Das heißt, dieses Sendschreiben ist an eine ganz spezielle Gemeinde, die es damals in Raum und Zeit gegeben hat und die zwar in der heutigen Türkei gelegen hat, in Kleinasien. Und genau an diese Gemeinde in Ephesus ist dieses Sendschreiben gerichtet. Und die Botschaft ist ganz genau zugeschnitten auf diese Gemeinde in Ephesus. Aber, und das ist jetzt zu beachten, darüber hinaus sind diese Sendschreiben gewissermaßen Rundbriefe gewesen. Es waren Briefe, die an alle Gemeinden gegangen sind und die von einer Gemeinde zur anderen Gemeinde herumgereicht wurden, und alle Gemeinden sollten diese Briefe lesen. Und deswegen, obwohl das Sendschreiben an eine ganz spezielle Gemeinde in Ephesus gerichtet ist, sollten auch andere Gemeinden lesen, und auch die Botschaft, die in Ephesus ging, sollten sie auch überprüfen, ob das, was in diesem Sendschreiben vorkommt, nicht auch auf ihre Gemeinde betrifft. Und deshalb ist dieses Sendschreiben auch für uns heute sehr wichtig, für jeden Einzelnen von uns. Und deswegen müssen wir die Briefe ernst nehmen und müssen uns die Frage stellen, ist das, was hier im Sendschreiben gesagt wird, an positiven oder an negativen Dingen, etwas, was auch in unserer Gemeinde zutrifft? Wer ist der Absender dieses Briefes? Ich habe es schon gesagt, es ist jemand, der nicht auf Google Maps angewiesen ist. Dieser Absender, der wird uns in den ersten Versen dieses Briefes oder dieser Offenbarung näher beschrieben. Hier hieß es, das schreibt: Dies sagt der, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Wenn wir die Offenbarung jetzt von Anfang an lesen würden, dann wird uns genau vorgestellt, wer dieser der ist, von dem hier die Rede ist in diesem Sendschreiben. Es wird auch genau erklärt, wer dieserjenige ist. Und zwar ist es kein geringerer als der auferstandene Jesus Christus. Nicht mehr der Jesus Christus in Fleisch und Blut, sondern der Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist für die Sünden der Menschen, der siegreich auferstanden ist, der jetzt verherrlicht wurde, indem er aufgefahren ist zu seinem Vater im Himmel und jetzt dem alle Gewalt und Macht gegeben ist. Und wo Johannes, der diese Offenbarung niedergeschrieben hat, diesen Jesus Christus in seiner Herrlichkeit sieht, dann fällt er um wie tot. Aufgrund dieser überaus großen, herrlichen und kraftvoll und machtvoll in Erscheinung. Und in Vers 13, Kapitel 1 wird gesagt, dass es Jesus ist, der die 7 goldenen Leuchter in seiner Hand hält und der inmitten dieser goldenen Leuchter wandelt und der die 7 Sterne in seiner Hand hält. Und am Ende von Kapitel 1 wird uns auch genau erklärt, was dies bedeutet. Dort heißt es, die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Also dieser Jesus, mit dem wir es hier zu tun haben, von dem wird gesagt, der hat so viel Kraft und Gewalt, der hat alle Gemeinden in seiner Hand. Der hat sie alle in seiner Hand, der kennt die Gemeinden ganz genau. Er wandelt mitten hindurch der Gemeinde. Das heißt, hier und heute, auch wenn uns das vielleicht gar nicht so richtig bewusst ist, ist Jesus Christus gegenwärtig. Er wandelt hier durch seine Gemeinde und er sieht jeden Einzelnen. Er schaut ins Herz und weiß, was jeder Einzelne gerade denkt, was er fühlt, was er empfindet, was vielleicht an Sorgen da sind. Und vielleicht an anderen Dingen, die vor menschlichem Auge verborgen sind. Dieser Jesus Christus ist derjenige, der jetzt das Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus schreiben lässt und damit auch uns heute anspricht. Und von diesem Jesus Christus wird gesagt in Vers 14, Kapitel 1, dass er Augen wie Feuerflammen hat. Das heißt, vor ihm ist alles offenbart. Vor ihm können wir uns nicht verstecken. Vor ihm sind wir wie ein aufgeschlagenes Buch. Er sieht uns durch und durch. Er ist der Eigentümer seiner Gemeinde und deswegen kennt er seine Gemeinde. Und nochmal, ich wiederhole mich, und deswegen ist zuverlässig. ist wahrhaftig, was er hier niederschreiben lässt für die Gemeinde in Ephesus und für uns heute in Espelkamp. Nun, wer sind die Empfänger? Wir haben es gelesen, dem Engel der Gemeinde in Ephesus. Das Wort Engel, was hier steht, da sind sich die meisten Ausleger heute einig, dass es nicht ein Engelwesen ist, das heißt ein himmlisches Wesen ist, weil das griechische Wort für Engel kann sowohl einen Engel meinen, als auch einfach einen Boten, einen Abgesandten. Und man ist sich heute eigentlich einig, dass das Zweitere zutrifft, dass dieser Engel der Gemeinde ein Abgesandter der Gemeinde war, vielleicht einer der Gemeindeältesten, dem jetzt das Sendschreiben gegeben wird, dem es überbracht wird, der es in seiner Gemeinde verlesen soll, der seiner Gemeinde verkündigen soll. Und dieser Gemeinde und diesem Engel in Ephesus wird hier eine Botschaft übermittelt. Diese Gemeinde in Ephesus ist eine sehr besondere Gemeinde im Neuen Testament. Über keine Gemeinde im Neuen Testament wissen wir so viel wie über die Gemeinde in Ephesus. Ephesus, das ist in der heutigen Türkei, war eine Stadt, also eine Großstadt der damaligen Zeit. Man schätzt so, dass ca. 300.000 Leute damals in Ephesus gelebt haben. Also ich glaube, ein bisschen größer wie Bielefeld war diese Stadt. Für die damalige Verhältnis eine Riesengroßstadt, eine Metropole. Dementsprechend war Ephesus die Hauptstadt der Provinz Asia. Diese ganze heutige Türkei, das ist die Provinz Asia und Ephesus war die Hauptstadt. In Ephesus liefen sehr viele bekannte Handelsstraßen zusammen, sodass Ephesus eine Handelsstadt geworden war, wo man viel Handel getrieben hat. Und dementsprechend gab es dort einen riesen Marktplatz. Es gab sehr viele Händler, die ein- und ausfuhren. Es wurde sehr viel Geld umgesetzt und entsprechend war diese Stadt sehr reich geworden. Es gab dort prächtige Straßen, prächtige Villen zu sehen. Und diese Stadt hatte einen großen Reichtum angehäuft und galt als Handelsstadt und Handelszentrum der damaligen Zeit. Darüber hinaus, so wie es bei allen großen Metropolen ist, war diese Stadt natürlich ein Magnet für Touristen, die gekommen sind, um sich diese große Stadt anzuschauen. Ich denke, viele von uns haben auch schon mal einige Großstädte dieser Welt bereist. Sei es hier in Deutschland vielleicht Hamburg oder Berlin, Köln, München oder vielleicht London, New York oder andere große Städte, die auch immer wieder Touristen anziehen, weil man einmal sehen möchte, wie so ein Leben in so einer Großstadt funktioniert. Diese Stadt Ephesus hatte ein sehr großes Theater, also man würde so heute sagen, ein Stadion gab es dort in Ephesus, wo 25.000 Leute Platz fanden. Das ist auch für heute nicht sehr groß, aber in der damaligen Zeit ein sehr großes Stadion, was es da gegeben hat, ein sehr großes Theater. Ephesus war bekannt dafür, dass dort ein römischer Kult praktiziert wurde, nämlich der römische Kaiserkult. Einige Kaiser fingen dann an, Anbetung zu von ihren Untergebenen zu fordern, die sich selbst als Gott dargestellt haben und die erwartet haben, dass das ganze römische Reich anfängt, den Kaiser als ihren Gott anzubeten. Dabei wollte man sozusagen das ganze römische Reich einen, indem man sie alle auf den Kaiser hin verpflichtet. Und gerade in Ephesus war dieser Kaiserkult sehr weit vorangeschritten. Dort wurde dieser Kaiserkult praktiziert und auch eingefordert. In Ephesus gab es auch eine große jüdische Gemeinschaft, was uns sicherlich nicht wundert, wenn wir daran denken, dass es eine Handelsstadt war. Die Juden waren bekannt für Handeltreiben. So sagt ja auch der Jakobusbrief, dass einige sich vorgenommen haben, hier und da hinzugehen, ein Jahr Handel zu treiben, Geld zu machen. Und Jakobus sagt, ihr überlegt gar nicht, was euer Leben ist. Und so gab es dort eine große jüdische Gemeinschaft, eine Synagoge, die dort in Ephesus beheimatet war. Aber das große religiöse Aushängeschild der Stadt Ephesus war der Diana im Lateinischen oder Artemis im Griechischen Kult, der dort praktiziert wurde. Da war wahrscheinlich irgend so ein Meteorit oder irgendwas vom Himmel gefallen, Apostelgeschichte 19 können wir das lesen. Und dieses Bild oder was da irgendwie vom Himmel gefallen war, das haben sie genommen, haben es angebetet, daraus eine Statue gemacht, eine riesengroße Diana oder Artemis-Statue. Und es gab ein riesen Bauwerk, ein Tempel, der zu den damaligen 7 antiken Weltwundern gehörte. Und diese Stadt Ephesus war die Hüterin dieses Kultes gewesen. Und so können wir uns vorstellen, dass natürlich sehr viele Menschen gekommen sind, um diese Stadt wirklich kennenzulernen, um diesen Diana-Tempel sich einmal anzuschauen. Und um diesen Diana-Tempel hatte sich ein ganzes Gewerbe herum herausgebildet. Und zwar gab es dort Silberschmiede, die so kleine Tempel aus Silber gefertigt hatten oder Diana-Figuren gefertigt hatten. Und das war ein riesen Gewerbezweig für die Touristen, die gekommen sind und so ein Talisman dann mit nach Hause nehmen wollten. Und dieser Diana-Kult war eigentlich ein ziemlich pervertierter Götzendienst gewesen. Es war ein ziemlich schlimmer Götzendienst, der dort in diesem Tempel getrieben wurde, mit jeder erdenklichen Unmoral, die dort mit einherging. Aber das auch nicht nur genug, sondern war Ephesus auch noch ein Zentrum von Okkultismus und Zauberei. Es gab dort eine große Schmiede von Hexern und Hexen und so weiter, und es wurde dort viel Okkultismus und andere Dinge getrieben. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wenn wir uns einfach jetzt mal so ein Bild mal machen können von dieser Stadt. Große Metropole, Kaiserkult, große jüdische Gemeinschaft, Diana-Kult, Okkultismus, Zauberei, Reichtum, Handel, viele Leute. Und mitten in dieser Stadt gibt es eine Gemeinde, die dort ihren Platz gefunden hat. Jetzt könnte man sagen, ja, das war so eine Gemeinde, die hat sich irgendwo im Industriegebiet der Stadt versammelt, so ganz klein und heimlich. So irgendwie so ein ganz kleines Licht in dieser Stadt, dieser Großmetropole, irgendwo so ganz zurückgezogen, kaum wahrnehmbar. Doch genau das Gegenteil war der Fall. Genau das Gegenteil. Diese Gemeinde in Ephesus, das war nicht einfach ein kleines Licht dort. Das war eine Sturmburg dort in Ephesus gewesen. Das war ein Leuchtturm mitten in der Finsternis. Das war ein Felsen mitten in der Brandung. Diese kleine Gemeinde dort oder auch größere Gemeinden, wir wissen es nicht genau, hat die ganze Stadt in Aufruhr gebracht. Die haben dort alles aufgemischt. Das lag darin, dass diese Gemeinde in Ephesus ein sehr, sehr starkes Zeugnis hatte. Wir lesen als allererstes davon, dass Apostel Paulus am Ende seiner zweiten Missionsreise mit Aquila und Priscilla zusammen nach Ephesus kommt. Er geht dort in die jüdische Gemeinschaft, unterhält sich ein bisschen mit ihnen, kann aber nicht bleiben, weil er ein Gelübde abgeschlossen hat und erst nach Jerusalem reisen muss. Das heißt, er lässt Aquila und Priscilla, dieses Vorzeige-Ehepaar, dort zurück und geht selbst nach Jerusalem. Aquila und Priscilla kann man uns vorstellen, sie haben vielleicht einen Hauskreis schon mal gegründet, haben die Vorarbeit geleistet und dann kam ein Mann nach Ephesus und zwar war es Apollos. Und von diesem Apollos wird berichtet, er war ein beredter Mann. Das heißt, er war ein super Rhetoriker, ein starker Redner, der sich sehr gut in den Schriften auskannte und der brennend im Geist war. Und er kam dahin und verkündigte lautstark von Jesus Christus in den Synagogen. Dort, wo er verkündigte, er die Botschaft des Evangeliums. Und dann, als Apollos weiter nach Korinth reist, kommt Paulus auf seiner dritten Missionsreise selber auch wieder nach Ephesus. Und er bleibt dort insgesamt 3 Jahre, so lange wie nirgendwo anders. Und er geht dort in die Synagoge und predigt dort den Menschen und auch den Juden zuerst. Und dann heißt es da von ihm, dies aber geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Das heißt, es wurde so verkündigt, dass alle, die dort lebten, es hörten. Es geschahen dann auch riesengroße Dinge. Gott bestätigte den Dienst des Apostel Paulus durch große Dinge. Es wurden Dämonen ausgetrieben, Wunderwirkungen geschahen da, dass man selbst sogar Kleidungsstücke genommen hat und Paulus sollte sie berühren, damit Heilungen und so weiter stattfanden. Und dann gab es dort Leute, die wollten das kopieren, die haben gedacht, das, was der Paulus kann, da mit dem Namen Jesus und so weiter, das können wir auch, haben da einiges probiert, das ging mächtig daneben. Und dann heißt es hier in Apostelgeschichte 19, Vers 17, dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als auch Griechen, die zu Ephesus wohnten, und Furcht fiel auf sie alle. Und der Name des Herrn Jesus wurde hoch erhoben. Hier merkten, diese ganze Stadt merkte, mit diesem Jesus und mit diesem Heiligen Geist ist nicht zu spielen. Da können wir nicht einfach jetzt unser Schindluder mittreiben. Sondern hier ist etwas Ernstes und Furcht befiel sie. Und man hatte Angst vor dieser Gemeinde. Und das nicht nur genug, viele, die dort gläubig geworden sind, haben dort ihre ganzen Zauberbücher und alles, was sie da hatten, aufgeschichtet zu einem Riesenhaufen. Stellen wir mal vor, wir würden alle unseren Kram, den wir noch so von unserem alten Leben haben, gemeinsam als Gläubige auf dem Wilhelm-Kernplatz schaffen, einen Riesenhaufen aufschichten und da mal alles in Feuer aufgehen lassen. Das war sogar so gewaltig, dass einige da ihre Rechenschieber rausholten und das alles errechnet haben, was sie denn da alles verbrannt haben. Was da alles an Geld in Flammen aufgegangen ist, diese teuren Zauberbücher. Es führte so weit, wenn wir da weiterlesen, dass es einen riesen Aufstand dieser ganzen Silberschmiede gab, die angeführt wurden von einem Demetrius. Und dieser Demetrius, hört mal auf, was er sagt in Apostelgeschichte 19, Vers 26. Er sagt hier zu seinen Kollegen, wo er sagt, wir müssen hier etwas tun. Und er sagt, und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein von Ephesus, sondern beinahe von ganz Asien eine große Volksmenge überredet und abgewandt hat. Und weiter sagt er, wenn die Christen so weitermachen, dann kommt unser ganzes Geschäft in Verruf. Unser ganzer Diana-Kult, der wird untergehen, wenn wir die einfach so weitermachen lassen. Dann musste Paulus irgendwann mal weiter. Am Ende seiner dritten Missionsreise kam er nicht mehr direkt nach Ephesus, sondern traf sich mit den Ältesten, die ihm entgegenkamen, ans Meer in Milet. Und dort gibt Paulus ihnen nochmal einige wichtige Dinge mit auf dem Weg. Aber hier endet nicht die Geschichte dieser ruhmreichen Geschichte dieser Gemeinde in Ephesus, sondern Timotheus, ein direkter Nachfolger und Ziehsohn des Apostel Paulus, war dann weiterhin Ältester in Ephesus. Und wo Paulus ihm dann die Timotheusbriefe zukommen lässt, den ersten und den zweiten, war er gerade im Dienst in Ephesus. Und da erfahren wir auch noch sehr viel. Zuvor hatte Paulus aber auch den Epheserbrief selber an die Gemeinde in Ephesus geschickt. Und dann lesen wir noch in der Kirchengeschichte, es wird uns in der Bibel jetzt nicht berichtet, aber einige Zeugen gibt es dort, die sagen, dass Johannes, der Apostel Johannes, der diese Offenbarung jetzt niederschreibt, dass er selber auch Ältester in Ephesus gewesen war. Von den Anfängen, kann man so sagen, ungefähr 54, 55 nach Christus, bis ungefähr zur Abfassung dieser Offenbarung, ungefähr 95 nach Christus, haben wir ungefähr 40 Jahre. Das heißt, wir haben 40 Jahre Geschichte von einer Gemeinde, die wir in der Bibel niedergeschrieben finden. Und jetzt können wir uns auch vorstellen, wenn wir lesen, was der Herr Jesus jetzt dieser Gemeinde an Lob ausspricht, worauf das auch beruht, wenn wir diesen Lob lesen. Dann merken wir sofort, die haben eine sehr große Geschichte. Aquila und Priscilla, Apollos, Paulus, Timotheus und Mitarbeiter, Johannes. Was für ein starkes Erbe, was da war. Was für eine starke Lehre. Was für ein starkes Erkenntnis und Wissen war in dieser Gemeinde vorhanden. Gepaart mit einer großen Kraft, die nach außen gegangen ist, in die Umgebung. Und so sehen wir jetzt hier, dass Jesus sagt, ich kenne, in Vers 2. Ich kenne, dieses Wort kennen, das bedeutet nicht etwas, was man sich durch Wissen aneignet. Das heißt, nicht ich kenne etwas, was ich durch Kennenlernen mir erworben habe oder ein Wissen, was ich durch jahreslanges Studium erkannt habe, sondern dieses Wort kennen heißt, vor mir ist es offen, ich sehe es vollkommen, ich sehe es vollständig. Ich kenne. Es ist offenbar, völlig offenbar. Und deswegen sagt er hier ihnen drei Dinge, die er ihnen hier bescheinigen kann im ersten Vers, also im Vers 2. Und das andere, was dann weiter noch aufgeführt sind dann Dinge, die man diesen Begriffen zuordnen könnte. Das heißt, er sagt dir diese drei Dinge, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Mühe und ich kenne dein Ausharren. Das heißt, wir lesen hier von einer Gemeinde, die für Christus arbeitete. Hier war man im Einsatz, und zwar sagt es dieses Wort, bis zur Grenze der Belastbarkeit war man im Einsatz. Hier gab es keine Faulheit. Hier legte man nicht die Hände im Schoß und hat gesagt, nee, heute nicht. Oder lass mal die anderen machen. Sondern hier wurde wirklich gearbeitet, hier war man unterwegs, hier wurde etwas getan, hier wurde etwas bewegt, hier wurde Mühe aufgewendet. Es war eine Gemeinde, die wirklich lebendig war, von außen gesehen und Dinge tat und umsetzte. Da gab es Projekte und Ziele und Pläne, Visionen, die man in Angriff nahm. Dann heißt es weiter, die Gemeinde hat auch geduldig ihre Lage ertragen. Sie sind standhaft gewesen gegenüber diesem starken Druck, der von außen kam. Wir können uns das feststellen, wenn man in Ephesus seinen Kopf ins Freie steckte, da musste man damit rechnen, Schlag drauf zu bekommen. Und in dieser Umgebung, in diesem Schmelztiegel von verschiedenen Götzen, Dingen und Unmoral, da hat die Gemeinde das Ertragen ihrer Situation. In dieser knallharten Umgebung sind sie standhaft geblieben, jeder erdenklichen Verführung, die es dort gegeben hat. Das sehen wir dann auch weiter. Es wird hier gesagt, dass sie das Böse nicht ertragen haben. Die Gemeinde hat also aktiv gegen das Böse angekämpft. Man hat gegen die Sünde in der Stadt angekämpft. Man hat die Dinge aufgedeckt, man hat sie entlarvt. Aber ich bin auch überzeugt, sie haben auch Sünde in ihrer Gemeinde nicht geduldet. Es war bestimmt eine Gemeinde, die Gemeindezucht geübt hat und das nicht als irgendein veraltetes Wort beiseite getan hat. Es war eine Gemeinde, die sich radikal vom Bösen getrennt hat und auch von bösen Menschen, die böse Absichten hatten. Und das zeigt auch die Aussage in Vers 6, wo Jesus ihnen hier bescheinigt: Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Diese Nikolaiten, ist eine Gruppierung gewesen, von denen wir in der Bibel nicht viel lesen. Wir lesen hier in Offenbarung 2 im Sendschreiben in Ephesus und dann kommen sie noch einmal in Kapitel 2, Vers 16 im Sendschreiben an Pergamon vor, die Nikolaiten. Aber wir wissen glücklicherweise aus außerbiblischen Schriften, dass dies eine christliche Sekte war. Und diese christliche Sekte, das war so eine Art Synkretismus gewesen. Das war eine Sekte, die gesagt haben: Jawohl, Jesus, Errettung, Kreuz, Botschaft des Evangeliums, alles klar, alles wunderbar. Das halten wir unbedingt fest, aber so ein bisschen Götzendienst da im Diana-Tempel, das kann ja nicht schaden. So ein bisschen sexuelle Unmoral, was macht das schon? Kein Problem. Wenn man da mal einen Besuch in diesem Tempel da macht, das ist kein Problem, da können wir ruhig hingehen als Christen. Wir haben eine Freiheit und so weiter in Jesus, wir können da ruhig reingehen, wenn wir da schon da sind und da vielleicht noch eine Tempelprostituierte besuchen, das ist alles kein Problem. Das waren die Nikolaiten. Götzendienst, sexuelle Unmoral haben sie gelehrt. Zusammen mit der Botschaft des Evangeliums. Und hier sagt Jesus ihnen: Diese Gemeinde hat die Werke gehasst. Also nicht die Menschen, die es getan haben, gehasst, sondern diese Werke gehasst. Jesus sagt, die auch ich hasse. Also auch wieder ein ganz starkes Zeugnis dafür, dass es eine Gemeinde war, die das Böse nicht ertragen hat. Aber diese Gemeinde hat auch ein sehr starkes und sehr feinfühliges Prüfungsvermögen gehabt. Sie haben nicht nur das Böse von außen gemieden, sondern sie haben auch das gemieden, was so in einem sehr frommen Deckmantel in die Gemeinde hineinkommen wollte. Die Leute, die kamen und sagen: Ich bin ein Apostel Jesu Christi. Und die haben sie erstmal ganz fein geprüft. Haben gesagt: Jetzt kommen wir erstmal an die Seite. Jetzt fragen wir dich erstmal ab. Glaubensgrundkurs, sozusagen erstmal Katechetik hier, Unterricht. Und dann sehen wir erstmal, ob deine Lehre wirklich wahr ist. Und haben sie als Lügner befunden, haben festgestellt, diejenigen, die da so aufgetreten sind, das waren überhaupt gar keine Apostel. Und ich denke, dass sie hier wirklich die Worte des Apostel Paulus noch im Ohr hatten, die er den Ältesten dort mit auf den Weg gab in dieser bekannten Milet-Rede, Apostelgeschichte 20, wo er zu den Ältesten sagt: Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat, durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Paulus hatte sie hier ganz klar gewarnt und ich denke, diese Worte haben sie sehr, sehr ernst genommen. Und haben genau geprüft und haben gesagt: Wisst ihr noch, was der Paulus uns mit auf den Weg gegeben hat? Und diejenigen, die hier reinkommen und sagen: Ich bin ein Apostel, ich habe irgendeine neue Weisheit, eine neue Erkenntnis, die prüfen wir erstmal gründlich. Ich kann mir vorstellen, dass es vor allen Dingen bei diesen Leuten um sogenannte Judaisten sich gehandelt hat. Das waren also Judenchristen, die gesagt haben: Jesus ist vollkommen in Ordnung, aber Jesus plus alttestamentliches Gesetz. Jesus plus Beschneidung. Jesus plus Sabbat. Jesus plus Speisevorschriften und so weiter. Und diese Leute haben sie entlarvt und haben gesagt: Nein, das ist nicht das Evangelium. Das ist hier eine falsche Lehre, die hier gebracht wird. Hier werden Dinge miteinander vermischt, die nichts miteinander zu tun haben. Und haben sie als Lügner befunden. Und dann wird hier ihnen auch noch bescheinigt, dass alles, was sie taten, im Namen Jesus geschehen ist. Das heißt, hier war nicht einfach ein blinder Aktionismus. Nicht einfach, Hauptsache hier bewegt sich etwas. Hauptsache, wir tun irgendetwas. So nein, hier wurde viel getan, aber es wurde getan im Namen Jesus. Das heißt, den Dienst, den man getan hat, hat man ganz offensichtlich für Jesus Christus getan. An dieser Stelle können wir uns einmal selbst die Frage stellen. Wenn wir bis hierhin das Sendschreiben so gelesen und verfolgt haben, dann stellen wir fest, Ephesus ist eigentlich eine perfekte Gemeinde. Sie haben hier Dinge vorzuweisen, die wirklich sehr rühmenswert sind. Und hier können wir uns einmal, und ich möchte es auch gerne tun, uns persönlich fragen: Wie sieht es mit unserer Arbeit und Mühe für den Herrn aus? würde man von uns auch sagen können, hier ist jemand unterwegs für den Herrn, bis zur Grenze seiner Belastungsfähigkeit, also der sich seinen Glauben und seinen Dienst wirklich etwas kosten lässt? Sind wir auch bereit, geduldig Widerstand zu ertragen, wenn er von außen an uns herangetragen wird? Vielleicht Hohn und Spott oder auch andere Dinge? Wenden wir uns auch in unserem Leben konsequent vom Bösen ab und tolerieren wir nicht Böses und Sünde in unserem Leben, sondern setzen wir dem ein ganz klares Stoppschild? Prüfen wir auch die Einflüsse, ja auch die sogenannten christlichen Einflüsse, die alle auf uns so eindringen wollen, prüfen wir sie auch anhand des Wortes Gottes, anhand der Schrift und weisen vielleicht manche Dinge zurück, die dieser Prüfung nicht standhalten? Diese Gemeinde tat es sehr vorbildlich. Eine wirklich vorbildliche Gemeinde bis hierhin. Aber jetzt kommt das große Aber. Das große Aber. Wir haben vorher gesehen, eine Reihe von diesen Verbindungswörtern und. Und auf einmal kommt ein Aber. Ein ganz dickes, fettes Aber in Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Nach außen hin, menschlich betrachtet, alles wunderbar, alles perfekt, alles vorbildlich. Eine Gemeinde, wo man wirklich sagen könnte, das ist wirklich eine vorbildliche Gemeinde, so wollen wir auch werden. Doch wir haben schon gesagt, wir haben es hier mit jemandem zu tun, der einige Schichten tiefer schauen kann. Und zwar ist es jemand, der in das Herz hineinschaut. Der genau in das Innerste hineinschaut und jetzt bei seiner Anschauung in das Herz dieser Gemeinde hinein, stellt er fest, dass es dort einen Herzfehler gibt. Dass etwas festgestellt wird, was ein Problem in dieser Gemeinde ist. Noch nicht jetzt, aber dieses Problem, das kann den ganzen Leib zerstören. Wir alle wissen es, wir können kraftvoll sein, wir können muskulös sein, wir können gesund sein, aber wenn wir ein Problem in uns haben, einen Herzfehler, und wir wissen ganz genau, dieser Herzfehler kann uns das Leben kosten. Und deswegen, Jesus sagt hier, aber ich habe gegen dich. Du hast deine erste Liebe verlassen. Was ist diese erste Liebe? Nun, erstmal, Liebe meint sowohl die Liebe zu Gott, die Liebe zu Jesus, als auch die Liebe zu meinen Mitgeschwistern und meinen Mitmenschen. Das kann man nie voneinander trennen. Liebe zu Gott ist auch immer Liebe zu meinen Mitmenschen. Johannes schreibt in seinen Briefen, man kann nicht sagen, ich liebe Gott, aber hasse meinen Bruder. Das ist unmöglich. Und deswegen ist in dieser Liebe beides mit angesprochen. Sowohl die Liebe zu Gott, als auch die Liebe zu meinen Geschwistern und zu meinen Mitmenschen. Was bedeutet denn erste Liebe? Nun, dieses Wort erste, das kann sowohl zeitlich gemeint sein, also etwas, was mal am Anfang gewesen ist, am Anfang als erstes gewesen ist, kann aber auch meinen qualitativ, etwas, was an erster Stelle steht in Form einer Liste. Also erstes in Form eines Zeitstrahles, ganz am Anfang das Erste, oder in Form einer Liste, ganz oben, das Erste auf der Liste, prioritätsmäßig. Es kann also meinen, dass sie dieses Feuer, was sie am Anfang gehabt haben für Jesus, dieses Brennen im Geist, dass sie dies verloren haben, dass dies ihnen abhanden gekommen ist. Dass sozusagen man dieselben Taten noch tat, aber mittlerweile aus einer ganz anderen Motivation heraus. Dass diese Liebe für Jesus dort überhaupt nicht mehr gegenwärtig war. Dass sie von der Liebe Christi gar nicht mehr überwältigt waren. Wie es in Offenbarung Kapitel 1, Vers 5 dann heißt, und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt. Und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Bewegt uns diese Aussage noch, dass wir hören, Jesus, der uns so liebt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat? Manchmal kann man so dienen und arbeiten und machen, dass man aber im Herzen gar nicht mehr diese tiefe Dankbarkeit empfindet für das, was Jesus für mich getan hat. Und das könnte dieses Problem dieser Gemeinde gewesen sein, dass sie auf einmal routiniert geworden sind. Man war routiniert, man weiß, wie man es macht. Man wurde gut belehrt. Man hat mittlerweile verstanden, wie man es macht. Es lief gewissermaßen wie ein Automatismus. Man muss sich auch vorstellen, die damals 20, 30-Jährigen, so die mit vollem Feuer in der Gemeindegründung dabei waren, die waren jetzt 60, 70. Vielleicht saßen sie manchmal so bei einer Tasse Tee zusammen und haben gesagt, oh, wisst ihr noch damals, wo der Paulus da war? Wo wir damals unsere Bücher alle verbrannt haben, was da in der Stadt los war? Diese ganzen Zeichen und Wunder. Ach ja, das waren damals schöne Zeiten. Das war gut, wo hier Wunder und Zeichen geschehen. Oder wisst ihr noch, der Apollos wieder gepredigt hat? Wie er die ganzen Juden da zurechtgewiesen hat und ihnen vom Alten Testament her gezeigt hat, dass Jesus der Christus ist. Aber jetzt saß man da und schwelgte noch so irgendwie in alten Vergangenheiten, aber jetzt war diese Begeisterung, dieses Feuer für Jesus eigentlich gar nicht mehr da. Die junge Generation, die aufgewachsen war, die von ihren Vätern ganz genau mitbekommen haben, wie man Gemeinde baut, wie man die Dinge prüft, wie man richtig predigt, wie man richtig verkündigt, wie man sozusagen gute Kinderstunden und so weiter alles macht, das haben die alles mit auf den Weg von ihren Vätern bekommen. Die waren stark in der Lehre, aber sie haben dieses Feuer der Gemeindegründung, das Feuer, dieses Brennen im Geist, warum man überhaupt Widerstand nach außen gehabt hat, warum man überhaupt die Dinge getan hat, warum man sie tut. Das war vielleicht gar nicht mehr da. Ja, das macht man einfach eben so. Sonntag im Gottesdienst, ja, das macht man doch so. Man geht doch dahin. Oder man, es ist doch klar, dass man nicht dort zu diesem Diana-Tempel geht. Das macht man einfach nicht. Das gehört sich nicht. Aber da war nicht mehr vorhanden, aus Liebe zu Jesus gehen wir da nicht hin. Aus Liebe zu Jesus und meinem Herrn tue ich dies oder jenes nicht. Oder weil ich mich nicht verunreinigen will vor meinem Herrn, lasse ich das Böse jetzt nicht zu in meinem Leben. Einfach ein Automatismus eingekehrt. Nach außen lief vielleicht noch alles wunderbar, aber der versteckte Herzfehler, der alles auf Dauer zerstören würde, wird hier von Jesus klar aufgedeckt. Der Ausleger D.A. Carson schreibt dazu, sie verkünden nach wie vor die Wahrheit, lieben aber die Person nicht mehr von Herzen, die die Wahrheit ist. Sie tun weiterhin gute Werke, aber nicht mehr aus Liebe, Brüderlichkeit und Barmherzigkeit. Sie halten an der Wahrheit fest und geben mutig Zeugnis, vergessen aber, dass die Liebe das größte Zeugnis für die Wahrheit ist. Es ist nicht so, als hätten ihre ernst gemeinten Tugenden die Liebe vertrieben. Aber die Liebe kann nicht ersetzt werden durch noch so viele gute Werke, durch Weisheit und Unterscheidungsvermögen in Bezug auf Gemeindezucht, durch geduldiges Ausharren in Nöten, durch Hass auf die Sünde oder durch eine gesunde Lehre. Das alles ist sehr gut. Und es ist auch sehr lobenswert, das wird hier nicht gegeneinander ausgespielt. Aber all das kann Liebe nicht ersetzen. Das heißt, ein guter Dienst hier in der Gemeinde kann meine Liebe zu Jesus nicht ersetzen und auch nicht plausibilisieren, nicht klar machen für den Leuten. Wir fragen uns, warum ist Liebe so wichtig? Warum ist hier Liebe so ein krasses Gegenstück zu all dem, was vorher genannt wurde? Wenn wir kurz einmal in die Bibel hineinschauen, dann merken wir, dass die Liebe von zentraler Bedeutung ist. In 1. Johannes 4, Vers 8 zum Beispiel wird gesagt, Gott ist Liebe. Das heißt, wir haben einen Gott und wir beten einen Gott an, der von sich selber sagt, dass er Liebe ist. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der völlig Liebe ist. Das ist seine Essenz, sein ganzes Wesen ist Liebe. Dann hatte Jesus seinen Jüngern gelehrt, dass das größte und das erste Gebot ist, Gott rückhaltlos zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit dem ganzen Verstand. Man kann in seinem Leben nichts Wichtigeres tun, als Gott zu lieben. Und zwar mit allem, was man hat und was man ist. Und dann sagt Jesus, das zweite Gebot, was genauso wichtig ist, ist dem völlig gleich, nämlich dem Nächsten zu lieben wie sich selbst. Das heißt, unsere größte und erste Christenpflicht ist es, meinen Bruder und meine Schwester in der Gemeinde zu lieben. Mit Liebe ihnen zu begegnen oder sie zu begegnen. Unsere Mitmenschen, mit denen wir vielleicht auf Nachbarschaft, am Arbeitsplatz und so weiter leben, sie zu lieben. Jesus sagt weiterhin, dass echte Jüngerschaft, also wirklich echte Nachfolge, nicht einfach nur ein Bekennertum, echte Jüngerschaft bedeutet, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Matthäus 10, Vers 37 folgend. Das heißt, die Priorität muss ganz klar sein. Liebe zu Jesus und dann erst alles andere. Liebe zu Jesus. Und Jesus sagt dir ganz klar, wer diese Priorität da irgendwie verschiebt, wer Position 1 irgendwie da anders besetzt, der ist meiner überhaupt nicht würdig. Das ist anders gesagt, härter gesagt, könnte Jesus sagen, so ein Jünger kann ich nicht gebrauchen. Der kann da wieder seinen alten Sachen nachgehen, aber der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Dann sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot. Im Alten Testament gab es 613 Gebote. Jetzt sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich gebe euch ein neues Gebot, euch als Gemeinde Jesu Christi. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie auch ich geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Auch hier wieder ganz klar, das Gebot von Jesus für dich heute ganz persönlich, deine Nächsten zu lieben, deine Geschwister in der Gemeinde zu lieben, für sie da zu sein. Dann noch ein letztes, Paulus schreibt in 1. Korinther 13, gerade zwischen diesen zwei Kapiteln 12 und 14, wo es um geistliche Gaben geht, um viel Dienst und viel Machen in der Gemeinde, dort schreibt er genau mittendrin das 13. Gebot und er nennt das den höheren Weg, den vortrefflicheren Weg. Und anders ausgedrückt oder paraphrasiert könnte man sagen, Paulus sagt dort, ohne Liebe klingen selbst himmlische Sprachen lästig. Ohne Liebe bringt es überhaupt gar keinem etwas, wenn er theologisch und philosophisch alles weiß. Ohne Liebe ist selbst ein großer und risikobereiter Glaube wertlos. Ohne Liebe ist es nutzlos, alles zu verkaufen, was wir haben und den Armen zu geben. Ohne Liebe ist es selbst nutzlos, wenn du dein eigenes Leben als ein Opfer darreichen würdest. Es wäre sinnlos, es wäre vergeudet. Es wäre ein Aufrauchen eines kleinen Feuers, was sehr schnell wieder verdampft und keine Bedeutung hätte. Liebe ist von zentraler Wichtigkeit. Das heißt, das, was Jesus hier dieser Gemeinde in Ephesus anprangert, das ist nicht eine Nebensächlichkeit. Das ist nicht etwas, wo man sagt, ja gut, da können wir mit leben. Das kriegen wir irgendwie hin. Wir machen so viel, es läuft alles so gut. Mit diesem kleinen Herzfehler, da kommen wir auf Dauer mit klar. So nein, es ist von schwerwiegendem Ausmaß, dieser Herzfehler. Und auch hier dürfen wir uns wieder einmal selber prüfen, jeder ganz persönlich für sich. Wie steht es mit unserer Liebe aus zu Gott, zu Jesus Christus, zu meinen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde? Ist dieses Feuer, diese Leidenschaft, die wir vielleicht am Anfang unserer Bekehrung mal gehabt haben, ist das noch gegenwärtig, wo wir eigentlich allen Menschen von Jesus weitersagen wollten, wo wir uns nicht geschämt haben, dafür einzustehen, dass ich Christ bin, wo ich gerne angepackt habe, wenn vielleicht vermeldet wurde, wir brauchen noch in den und den Dienstkreis noch Leute, dann war klar, jawohl, da bin ich dabei, da bringe ich mich ein, da setze ich mich gerne mit meiner Begabung ein in diesen Dienstkreis. Jesus fragte einmal seinen gefallenen Nachfolger und Jünger Petrus, hast du mich lieb? Und ich habe mir so selber die Frage gestellt, wie wäre es, wenn jetzt Jesus hier, wenn er hier die ganze Zeit jetzt gesessen hätte, er würde aufstehen und würde auf mich zutreten, mir in die Augen schauen und würde mich fragen, Willi, hast du mich lieb? Müsste ich vielleicht verlegen meinen Blick abwenden? Oder könnte ich wirklich sagen, Jesus, du weißt es, ich liebe dich. Von ganzem Herzen liebe ich dich. Ich will eigentlich nur dich. Und in meinem Leben soll es nur um dich gehen. Diene ich dem Herrn wirklich mit Freuden, so wie die Schrift es sagt? Vielleicht ist jemand da, der sagt, ja, ich tue auch sehr viel in der Gemeinde. Aber ist das noch wirklich gefüllt mit dieser Liebe zu Jesus? Oder ist es vielleicht nur noch so eine Hülle, die nach außen genau das Gleiche tut, aber innen drin ist die Liebe zu Jesus schon gar nicht mehr die Motivation und die Triebkraft, die mich zu diesem Dienst bewegt. Liebe beeinflusst auch meine Priorität. Bin ich nur im Gottesdienst, wenn es mir passt? Oder weil es sich vielleicht so gehört? Oder stehe ich Sonntagmorgen auf und sage, ich freue mich darauf, meine Geschwister gleich zu sehen. Ich freue mich, ihnen in die Augen zu schauen, sie zu begrüßen, sie zu fragen, wie es ihnen geht. Einfach die Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Und auch nicht so jetzt, ah ja, gleich ist Gottesdienst aus, Essen, Auto, steht alles schon bereit, gleich alle weg, sondern Gemeinschaft zu haben, miteinander als Gemeinde Jesu Christi, liebevoll sich zu begegnen, Gemeinschaft zu haben. Liebe ich wirklich meine Geschwister, liebe ich meine Gemeinde und freue ich mich, sie wirklich zu sehen. Ich habe mich gefragt, ganz oft ist es bei mir nicht so. Dass man mir auch so denke, ja, Sonntag geht man eben dem Gottesdienst, so setzt sich hin, macht vielleicht seinen Dienst, dann fährt man wieder nach Hause, ach, erledigt. Bis zum nächsten Sonntag. Liebe beeinflusst auch mein Leben, wenn mich keiner sieht. Liebe ist ohne Heuchelei, sagt Paulus im 1. Korintherbrief. Bin ich auch bin ich von Liebe zu Jesus erfüllt, auch wenn mich keiner sieht. 6 Tage die Woche, Montag bis Samstag, wenn meine Geschwister mich vielleicht nicht im Blick haben, ist auch dann Liebe bei mir zu sehen gegenüber meinen Geschwistern oder gegenüber meinen Herren. Nehmen das meine Arbeitskollegen, nehmen das meine Mitmenschen wahr, dass ich Jesus lieb habe. Und hier sind wir alle herausgefordert, auch die Älteren, die vielleicht sich noch zurückerinnern. Ich glaube, letztes Jahr habt ihr 20 Jahre Jubiläum gehabt. Und vielleicht sind auch einige hier, die sich genau daran erinnern, noch vor 20 Jahren, wo diese Gemeinde gegründet wurde. Wie ihr mit Feuer und mit Leidenschaft dabei war. Wir wollen hier in Espelkamp Gemeinde bauen. Wir wollen uns dieses Haus hier aufbauen, um Menschen eine Heimat zu bieten, die kommen können, um hier das Evangelium zu hören. Und dass man vielleicht heute auch, so wie vielleicht die älteren Geschwister da in Ephesus so sich zurückgelehnt hat, hat gesagt, ach, lass die Jungen doch mal alle machen. Wir haben genug in unserem Leben schon getan, wir haben genug gedient, genug gearbeitet. Ist dieses Feuer für Jesus noch da? Sicher, man kann vielleicht nicht mehr alles genauso tun wie früher, aber man kann zumindest für die Gemeinde und für die Geschwister beten und die jungen Geschwister anleiten, wie sie es gut und richtig machen können. Und vielleicht auch die jüngeren Geschwister, die hier so, sei mal, in das wohlbehütete Nest aufgewachsen sind, die es immer schon so kennen, das Haus war schon immer da. All das, was in der Gemeinde geschehen ist, das war schon immer alles hier, das läuft halt eben. Dass wir auch hier uns bewusst machen, nein, es läuft nicht einfach so, sondern es läuft, weil wir Jesus lieben und weil wir unser Leben ihnen hingeben wollen. Jesus gibt hier der Gemeinde zum Abschluss eine Aufforderung mit, auch 3 Aufforderungen, die er ihnen mitgibt. Das erste ist, denke daran. Da möchte ich mich und uns mal alle ermutigen. Nehmen wir uns doch heute mal Zeit und denken wir vielleicht einmal daran. Denken wir mal daran, wo es eine Phase in unserem Leben gab, wo wir von Liebe erfüllt und von Liebe geprägt waren. Denken wir einmal daran, wo wir vielleicht ins Taufwasser gestiegen sind und haben gesagt, jawohl, ich bin für diese Welt und für mein altes Leben gestorben. Hier gebe ich jetzt ein Bekenntnis vor der öffentlichen und unsichtbaren Welt ab, dass ich Jesus ganz nachfolgen will, dass ihm mein Leben gehört. Jemand hat mal geschrieben, wie viele sind nach so einem Bekenntnis wieder in ihrem Taufbecken getaucht, um das alte Leben irgendwie wieder hervorzuholen, was sie mal dort beerdigt haben. Denke daran, wovon du gefallen bist. Erinnere dich an die Zeit, wo dein Herz brannte für Jesus. Das nächste ist, was Jesus ihnen hier sagt, tue Buße. Buße tun bedeutet umdenken, grundlegend anders zu denken über mein Leben, über meine Situation, über meine Umstände. Buße tun bedeutet, dass ich das Urteil Jesu Christi an meinem Leben akzeptiere und sage, ja, Jesus, du hast recht. Du hast durch deinen Geist heute in mein Herz gesprochen und ich gebe dir recht. Das, was du sagst, ist wahrhaftig, das trifft zu. Buße tun bedeutet, dass ich mich vor dem Herrn versündigt habe und eigentlich seine Zucht verdient habe. Buße tun bedeutet, dass ich traurig darüber bin, dass ich eigentlich von dem Zustand gefallen bin, in dem ich mal war. Buße tun bedeutet, dass ich mich abwende von dem Leben, in das ich vielleicht so hineingeschlittert bin und wieder ganz mit voller Hingabe Jesus nachfolge. Buße tun bedeutet aber auch, dass ich nicht sage, so jetzt aus eigener Kraft möchte ich mich jetzt aber anstrengen. Jetzt bemühe ich mich, jetzt reiße ich mich zusammen, um es besser zu machen. Sondern nein, Buße tun bedeutet, dass ich die Gnade Gottes in Anspruch nehme, dass Gott durch seinen Heiligen Geist mir hilft, diese Liebe wieder neu zu entfachen. Weil Paulus hat geschrieben im Römerbrief, dass die Liebe durch den Heiligen Geist ausgegossen ist in unsere Herzen. Das heißt, wir können nicht selbst Liebe produzieren, wir können aber Gott bitten, dass er die Liebe in uns wieder neu entfacht. Dass er durch seinen Geist wieder in uns wirkt, dass er uns brennend macht im Geist und Liebe in uns hineinschüttet. Tue die ersten Werke. Die ersten Werke, auch hier kann man wieder sagen, es sind die ersten Werke, die man vielleicht am Anfang seines Christseins getan hat. Es kann aber auch sein, dass es Werke sind, die von der Priorität her ganz oben stehen, die wirklich von Liebe geprägt sind. Ich denke, beides ist hier richtig. Es bedeutet einerseits, dass die Geschwister hier in Ephesus aufgefordert waren, tut wieder das, wie ihr es am Anfang getan habt. Behaltet das bei, was hier Gutes über euch geschrieben wird. Aber ich kann mir vorstellen, bei all dem Abgrenzen nach außen, bei all den Aufpassen, dass ja nichts Böses, sei es im frommen Gewand hier hineinkommt, haben sie vergessen, was es bedeutet, freundlich miteinander zu sein. Haben vergessen, barmherzig mit den Geschwistern zu sein. Fürsorge füreinander zu haben. Gastfreundschaft zu üben. Und miteinander im Gebet zu stehen. Gebetsleben, die Gebetsversammlungen zu besuchen und miteinander zu ringen. Die erste Werke kann aber auch bedeuten, dass es genau die Werke sind, die sie hier eigentlich schon tun, nur dass sie die wieder aus einer neuen Motivation heraus tun sollen. Sie sollen es eigentlich genauso weitermachen, aber aus Liebe für den Herrn. Sollen sie brennen. Abschließend gibt Jesus ihnen hier noch eine Verheißung und aber auch ein Gerichtswort mit, wo er ihnen als erstes ihnen eine Warnung hier ausspricht: Wenn aber nicht, das heißt, wenn sie nicht Buße tun, dann komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken. Müssen wir uns vorstellen, was für eine Leuchte, das habe ich am Anfang versucht kurz zu schildern, was für eine Leuchte diese Gemeinde in Ephesus war. Es war eine Sturmburg, die haben die ganze Stadt dort aufgemischt, in allen Kreisen. Das war sogar so ein Riesenaufruhr da, dass das ganze Stadion voll gewesen ist und Paulus da mitten reingehen wollte. Wahrscheinlich hätten sie ihn da zerfleischt, dass die Brüder gesagt haben: Paulus, du kannst da unmöglich reingehen. Weil die waren da alle wie von Sinn und haben da 2 Stunden lang groß hochlebe die Diana der Epheser gebrüllt. Da wollte Paulus reingehen. Das heißt, man merkt, da war ein Feuer in dieser Stadt. Das war eine Sturmburg. Und jetzt sagt Jesus ihnen: Wenn ihr nicht Buße tut, dann nehme ich deine Leuchtkraft weg. Diesen Leuchter, den ich da in Ephesus aufgestellt habe, von wo das Evangelium leuchtet. Diesen Leuchter nehme ich weg. Das heißt, ihr werdet einfach ein Folkloreverein sein. Ein Verein von Taubenzüchtern und so weiter. Mehr wird es nicht sein. Ihr werdet euch irgendwo noch versammeln. Ihr werdet vielleicht eure schönen Gottesdienste abhalten. Aber es wird keine Auswirkungen mehr haben. Ihr seid keine Leuchte mehr. Das ist so ein hartes Urteil. Jesus sagt: Ich kann euch da nicht mehr gebrauchen als Gemeinde. Ihr seid nicht mehr jemand da, der für mich dort in der Stadt Stellung bezieht. Ich werde euch wegnehmen. Er gibt aber auch eine Verheißung. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Ich bin so froh, in der Kirchengeschichte, wenn wir lesen, dann stellen wir fest, dass diese Gemeinde wahrscheinlich dieses Ohr gehabt hat und dass sie Buße getan haben. Ich kann mir vorstellen, dieser Brief, dieses Sendschreiben wurde bei ihnen verlesen. Sie haben die Worte Jesus gehört, der Geist wirkt in ihrer Mitte und ich kann mir vorstellen, sie taten Buße und haben gesagt: Mensch, stimmt, wir tun so viel und wir machen so viel, wir sind unterwegs, Aktionen, aber wir haben völlig unseren Herrn aus den Augen verloren. Wir haben völlig vergessen, Jesus zu lieben. Und ich denke, sie haben Buße getan. Also der Schluss liegt sehr nah, weil 15 Jahre später, also ungefähr 110 nach Christus, schreibt Ignatius von Antiochien, der auf dem Weg nach Rom war, schreibt einige Briefe zu Gemeinden. Unter anderem schreibt er einen Brief an die Gemeinde zu Ephesus. Und unter anderem heißt es dort: Ephesus sei es wert, glücklich gepriesen zu werden und lasse Glauben und Liebe in Jesus Christus erkennen. Das hat mich so gefreut, wo ich das gelesen habe von Ignatius, der hier 15 Jahre später bescheinigt: Jawohl, die Liebe und der Glaube zu Jesus Christus ist dort offenbar. Und Tatsache ist, dass diese Gemeinde in Ephesus bis ins 5. Jahrhundert hinein immer wieder eine sehr tragende Rolle gespielt hat. Es war immer weiterhin auch eine ganz bekannte Gemeinde. Einer der großen Konzilien wurde auch in dieser Gemeinde abgehalten. Und diese Gemeinde musste wie alle anderen Gemeinden nur der Ausbreitung des Islams weichen, sodass es sie heute nicht mehr gibt. Aber auch an uns heute ist das Wort gerichtet: Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hast du ein Ohr, das hören möchte? Dann möchte ich dich ermutigen und ich wünsche dir Gottes Segen, dass du auf die Frage, ob du mich lieb hast, die Jesus vielleicht heute an dir stellt, wirklich mit einem ganz klaren und deutlichen Ja beantworten kannst. Und der Herr segne dich darin. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lass uns nach Möglichkeit dazu aufstehen. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du der erhöhte Herr bist, dass du derjenige bist, der zu Rechten des Vaters sitzt, dass du derjenige bist, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und ich danke dir, dass du das Haupt der Gemeinde bist, dass wir es mit keinem Geringeren zu tun haben. Und ich danke dir, dass wir Glieder an deinem Leib sein dürfen, dass wir Gemeinde Jesu Christi sein dürfen. Und ich danke dir, dass du uns aufmerksam machst über Dinge, die gut sind, die wir weiter tun sollen, aber auch über Dinge, die wir korrigieren sollen, die nicht so gut sind. Und ich danke dir für das Sendschreiben an Ephesus, wo du die Gemeinden aufgerüttelt hast und eine ganz persönliche Botschaft hast zukommen lassen. Aber ich danke dir, dass diese Botschaft auch heute uns hier in Espekamp berührt und erreicht und auch wichtig für uns ist. Und wir wollen hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir wollen hören, was du uns, einen jeden, persönlich zu sagen hast. Und ich möchte dich wirklich für uns alle bitten, dass die Liebe zu dir und die Liebe zu unseren Mitmenschen neu entflammt werden könnte in unserem Herzen. Dass die Menschen in Espelkamp uns erkennen können daran, dass wir Liebe untereinander haben. Und dass wir von Liebe geprägt sind und dass wir die Werke und die Taten, die wir vollbringen, in unseren Gemeinden und auch darüber hinaus, in der Stadt, dass sie geprägt sein können von Liebe. Und dass uns das auch abgekauft wird und abgespürt werden kann. Ich danke dir von Herzen, dass du uns ermöglichst, dass wir unser Leben korrigieren dürfen, dass du uns selber befähigen möchtest, wieder neu zu lieben. Und so bitte ich einfach um viel Gnade für jeden Einzelnen von uns, auch im Nachdenken über dieses Wort, was wir gehört haben. Amen.